Der Herr ist gut. Alle Zeit. So, ich darf jetzt das Mikrofon Heinz übergeben. Er wird uns weiterführen in das, was Gott ihm aufgelegt hat. Wird euch weitergeben.
Danke, Andreas. Halleluja. Ja, wirklich aufs Herz gelegt und gefüllt. Ihr werdet es gleich merken. Es ist so wunderbar, dass wir zusammen sein dürfen heute. Morgen freut mich, Bruno, dass du da bist. Heinemal. Das ist so schön. Wir haben viel gebetet für dich und freuen uns umso mehr, dass du da bist. Schön, wunderbar. Wir kennen uns vor einigen Jahren, haben wir bei ihm grilliert oben, gell? Auf der Wiese. Wir haben Taufe gehabt bei dir oben, gell? Vielleicht kannst du noch erinnern. Eine starke Zeit und wunderbar, dass du wieder da bist. Wir haben wunderbare Lieder gesungen, Walter, danke vielmals. Wir haben unseren himmlischen Vater willkommen geheißen, seine unendliche Liebe und Treue, die wir jeden Tag neu erleben dürfen. Wir haben Jesus durch die Lieder ins Zentrum gestellt. Um Jesus geht es. Auf ihn wollen wir ausgerichtet sein. Wir haben den Heiligen Geist eingeladen, dass er das wirkt hier unter uns, was im Himmel vorbereitet ist, dass es hier auf Erden geschieht, in deinem und meinem Leben, dass wir verändert nach Hause gehen dürfen, dass wir gefüllte Gefäße haben, die nicht nur voll sind der Wahrheit und des Heiligen Geistes, sondern überfließend sind. Und in dieser Kraftwirkung des Geistes und seines Wortes soll Veränderung geschehen in unserem Leben, dass wir mehr und mehr in das Bild Jesus verwandelt werden. Das wirkt er, unser Herr, unser Retter, durch seinen Geist und durch sein Wort. Und sein Geist hat heute noch genügend Power, um in deinem Leben etwas Gutes zu tun. Und sein Wort, das lebendig ist, hat immer noch dieselbe Kraft, Tote lebendig zu machen, Lahme gehend, Blinde sehend, Taube hörend und in uns eine unbeschreibliche Sehnsucht zu wecken, noch mehr von unserem Herrn und Heiland haben zu dürfen. Nicht irgendwie ein unbeschreiblicher Schleier, sondern real in unserem Leben. Wenn ich in meinem Büro an meinem Bürotisch sitze, dann kann ich so schön zum Fenster rausschauen und ich sehe dann gleich in den Himmel. Und ich sehe wirklich in den Himmel. Und dann sehe ich immer meinen himmlischen Vater. Und das war letztendlich auch wieder so. Und es kam so eine unbeschreibliche Sehnsucht in meinem Herzen hoch, dass ich es kaum aushalten konnte. Ich sagte, Vater, ich lebe so gern. Ich lebe wirklich gern und das Leben ist schön hier auf Erden, auch wenn nicht immer einfach ist. Aber es ist einfach ein Geschenk Gottes, das Leben. Es ist ein Geschenk Gottes und wir sollen es ehren, so als Geschenk von Gott. Aber ich hatte so eine Sehnsucht, ganz nah beim Vater zu sein. Und ich merkte, das war nicht ich, das war der Geist Gottes in mir. Der Geist Gottes ist schon so viele Jahre auf dieser Erde. Und er hat so eine Sehnsucht zum Himmel. Er hat so eine Sehnsucht, zurückzugehen. Weil in so vielen Menschenleben nicht diesen Himmel antrifft, der eigentlich im Himmel ist und hier auf Erden sein sollte. Er ist sehr oft arbeitslos, unser Heiliger Geist. Weil wir ihn nicht beachten, weil wir ihn gar nicht bemerken. Und eigentlich wollte er durch unser Leben so viel bewirken. Ihr werdet es gleich in der Predigt dann noch hören. Aus Gnade durch den Glauben von Neuem geboren zu sein, durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist das alles? Ja, es ist unglaublich viel. Nicht zu beschreiben mit Worten. Unmöglich. Das Wunder, das in unserem Leben geschehen ist, durch die neue Geburt, durch das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat. Merkt ihr das? Wisst ihr, wir können manchmal so in eine geistliche Routine hineinkommen, dass wir gar nicht mehr merken, was uns eigentlich geschenkt ist. Ewiges Leben, Leben aus Gott, das der Vater und der Sohn in uns Wohnung gemacht haben durch den Heiligen Geist. Leute, das müsste uns jetzt aus den Stühlen holen, dass wir aufstehen und sagen, nochmals eine Runde Lobpreis, denn er ist würdig, dass wir ihn anbeten dafür. Es hat ihm alles gekostet, für dein und für mein Leben. Wisst ihr, ich entschuldige mich nicht für das Feuer, das in mir brennt. Es darf mehr werden. Und mein Gebet ist es so, dass es überspringen darf. Weil es ist doch so notwendig in unserer Zeit, in unserer Welt, dass da Kinder Gottes sind, die brennen für ihren Erlöser. Die laufen für ihn und verkünden, was sie mit ihrem Gott erlebt haben. Halleluja. Wisst ihr, es kann regnen ohne Wolken. Ist das möglich? Als wir im Frühjahr an den Ferien waren auf einer Insel da in Italien, da regnete es plötzlich und wir suchten die Wolken. Und da waren keine Wolken. Seit da weiß ich, dass es regnen kann auch ohne Wolken. Und vor allem geistlicher Regen. Das ist so wichtig, dass unsere Herzensgärten wieder neu benetzt werden. Wie dankt es uns die Natur, die Pflanzen und das Gemüse im Garten, wenn sie am Abend oder am Morgen früh etwas frisches Wasser bekommen, dass es nicht austrocknet und verdorrt. Aber wie viel mal mehr brauchen wir dieses lebendige Wasser vom Himmel des Herrn? Und ich bin überzeugt, Gott hat heute Morgen ein Gefäß voll frischem Wasser, das mehr ist, als dein Gefäß fassen kann. Halleluja! Seid ihr da? Also ich sehe euch, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr da seid. Sind eure Herzen auf Empfang gestellt? Herr, was auch immer du mir geben möchtest heute Morgen, ich weiß, es ist gut. Auch wenn er dich von dem einen und anderen lösen muss, wo du gebunden bist. Er macht wirklich frei. Halleluja. Er ist der Einzige, der Menschen wirklich frei machen kann. Von Bindungen an Dinge, die nicht gut sind, die uns nicht segnen, sondern die unser Leben zerstören. Er macht frei. Halleluja. Ich nehme euch heute Morgen einmal mehr mit in dieses wunderbare Gebet des Vater Unser. Ein weltweit bekanntes Gebet, das an vielen Orten gebetet wird, leider nur eben gesprochen wird, aber nicht wirklich verstanden, was für ein Schatz sich hinter diesem Gebet für uns Menschen verbirgt. Es ist so eine Dimension in diesem Gebet, wo wir, glaube ich, viele noch nicht erfasst haben, aber wo mich Gott ein bisschen mehr hineingeführt hat über diese Situation im Garten Gethsemane, wo Jesus zu den Jüngern kam, sie schliefen und er weckte sie und fragte sie, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Er sagte das nicht als Vorwurf, sondern er wollte sie mit hineinnehmen in einen Prozess, der ganz wichtig gewesen wäre für die Jünger. Und darum, lasst uns nicht schlafen, sondern wach sein im Gebet. Und am Herzen Gottes sein. Und darum hat Gott mich auch zu diesem Gebet geführt, das Lukas 11, wo es heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das erste Wort, Vater, was löst das in uns aus? Vater, dass wir unseren Schöpfer Gott Vater nennen dürfen. Was, was ist da für ein Wunder in deinem und meinem Leben geschehen? Was für ein Wunder war nötig, dass wir ihn wirklich nicht nur Vater nennen dürfen, sondern er ist es auch. Mit allem, was daraus an Segnungen in unser Leben kommt. Der liebende Vater. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich möchte nicht mehr in jedes Detail gehen, weil ich schon darüber gepredigt habe. Aber alleine das zu wissen, wenn er mein Vater ist, was bin ich dann? Sein? Wie? Kind. Mit dem anderen Ohr höre ich besser. Seine Kinder und nicht nur seine Kinder, sondern seine Tochter. Sein Sohn, das hat so eine tiefe Bedeutung. Geschwister, wir dürfen unserem himmlischen Schöpfer Vater sagen und er ist es auch. Durch das Erlösungswerk Jesu Christi sind wir nicht nur versöhnt mit ihm, sondern die Tür zu ihm ist offen. Zum Thron der Gnade zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Das kann man mit dem Verstand nicht fassen. Das muss man einfach erleben. Und das darf man erleben und kann man erleben. Halleluja. Und da kommt dieses Wort unser, Vater, unser. Dieses unser, was uns so verbindet als Christen. Nicht wie im Alten Testament nur Einzelne, die besonders gesegnet wurden vom Himmel her, sondern alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet. Und hineingenommen dieses Unseren, diese Familie, in diese Gemeinde Jesus. Was für eine Gnade, Vater unser. Im Himmel. Wow. Gott im Himmel, der allmächtige, ewige Gott, wo Salomon sagen musste, Gott, wie kannst du in meinem Tempel Raum finden, wo doch die Himmel der Himmel dich nicht fassen können? Ich meine, Gottes Sehnsucht war es, immer unter den Menschen zu wohnen. Stimmt das? Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein und ich will unter euch wohnen. Gott, der Allmächtige, will wohnen bei den Menschen. Aber das war nicht möglich wegen der Sünde. Aber Jesus kam, um diese Sünde auf sich zu nehmen. Damit dieser Weg offen wird, damit Gott, der himmlische Vater, und das geht mir nicht in den Kopf, versteht ihr? Ich meine, in einem Salomon-Tempel zu wohnen, das geht vielleicht noch. Aber dass er in deinem Herzen Wohnung nimmt, wie geht denn das? Wie hat dann Platz, Gott Platz in deinem Herzen? Können wir das verstehen? Ist das die Wahrheit? Ja. Johannes schreibt im Johannesevangelium, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich und mein Vater kommen und bei euch Wohnung machen. Durch seinen Heiligen Geist. Was sind das für Wunder, die in unserem Leben schon geschehen sind? Habt ihr dieses Wunder erlebt? Ist jemand da, der dieses Wunder nicht erlebt hat? Dann kann ich dir nur empfehlen, ergreif es heute Morgen und sag, das will ich auch, das muss ich auch haben, gell, Roswitha? Ich schaue dich gerne an, weil du strahlst so und ich merke, du bist da und dabei. Halleluja, das ist so ein unbeschreiblicher Segen, dass du ein Kind Gottes sein darfst, dass du ein Sohn des allmächtigen Gottes sein darfst, dass der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat. Halleluja, dieser Schöpfergeist, diese Kraft der Auferstehung Jesu. Was haben wir für eine Kraft in uns? Sollte es ihm möglich sein, uns dahin zu bringen, wo Gott uns eigentlich haben möchte? Weißt du, wenn du diese drei Dinge schon erfasst hast, das Vater, das Unser, im Himmel, in mir, dann bist du die Person, die von ganzem Herzen ruft, geheiligt werde dein Name. Dann willst du ihn nur noch anbeten und ihn preisen und ihm Dank bringen, weil es so eine tiefe Wahrheit ist, dieses Wunder in dir. Wenn du nach Wunder suchst in dieser Welt, dann schau in den Spiegel, schau dich an, du bist das größte Wunder. Nicht nur, weil du einzigartig bist, Andreas, sondern weil er in dir wohnt. Weil dieser allmächtige Gott in dir wohnt. Das gibt dir nochmals einen ganz anderen Wert. Als dass du einzigartig bist, Nila. Er gibt dir so einen unbeschreiblichen Wert. Er räumt all das aus, was man dir an Wert genommen hat. Weißt du das? Die Welt nimmt uns den Wert. Vielleicht die oberen 2, 3, 10.000, die haben Wert, weil sie Kohle haben, weil sie Macht haben, weil sie Einfluss haben, weil sie denken, sie können machen, was sie wollen. Aber im Stillen, im Geheimen, bricht dieses Kartenhaus zusammen. Dann sind sie eben auch nur Menschen wie du und ich und sind so bedürftig nach der Wertschätzung Gottes, dass ein allmächtiger Schöpfer Gott Ja zu dir gesagt hat. Kannst du dir das vorstellen? Du bist noch nicht verheiratet. Du bist noch nicht verheiratet. Okay, du verstehst nicht alles, gell? Sorry. Ich spreche ein bisschen langsam. Weißt du, wie man am Trauertag da steht, gell, David? Da kommt ja dieser Moment, auf den alle warten. Dann muss er noch lange predigen da vorne. Komm endlich zu diesem Jahr. Und dann kommt's. Willst du? Ja. Dieses erlösende Ja von beiden Seiten. Und wisst ihr, Gott wartet darauf, bis ein Mensch sein Leben öffnet und ihm dieses Ja gibt. Weil Gott hat es uns Menschen schon lange gegeben. Sein Ja. Wann hat Gott uns sein Ja gegeben? Am Kreuz. Als er seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Er hat gesagt, ich sage Ja zu dir, Remo. Und dieses Ja gibt uns diesen Wert aus Gott, den wir so dringend brauchen. Halleluja. Ja, und dann geht's weiter. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bis hierhin alles okay, oder? Bis dahin können wir es noch fassen. Aber dann sagt Jesus in diesem Gebet, wie im Himmel, so auch auf Erden. Mein Gott, was bedeutet das? Die vollkommene Herrschaft im Himmel. Und glaubt mir, im Himmel ist eine vollkommene Herrschaft Gottes. Und eine vollkommene Ordnung Gottes. Eine vollkommene Herrlichkeit Gottes. Ein vollkommener Glanz der Herrlichkeit Gottes. Wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben. Es ist noch nicht so. Darum hat Jesus gesagt, betet so. Sprich das als eine Verheißung in euer Leben, in eure Ehe, in eure Familien, in eure Kinder. Komme, Reich Gottes, geschehe Wille Gottes, wie im Himmel, so auch im Meer. Geschwister, das sind Dimensionen, da finde ich die Worte nicht dazu, weil es einfach so umfangreich, so herrlich, so überwältigend ist. Ich kann nur sagen, ja, Herr, ich möchte das auch. Ich möchte das auch. Gab es auf dieser Erde ein Mensch, in dem sich die vollkommene Herrschaft Gottes und der vollkommene Wille Gottes offenbart hat? Gab es einen Mensch? Wer? Jesus. In Jesus sehen wir das, was Jesus hier uns als Auftrag gibt, zu beten. Die vollkommene Herrschaft Gottes in seinem Leben. Vater, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Jesus unterordnete sich in jeder Phase seines Lebens seinem Vater. Und was ist die Frucht aus seinem Leben? Könnt ihr diesen Zusammenhang, diese Brücke machen von dir, von Jesus zu dir und von dir zu Jesus? Wisst ihr, was im Johannes 14, Vers 12 geschrieben steht? Johannes 14, Vers 12, das haut uns um. Das sind die Worte Jesu. Und dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich. In einer anderen Übersetzung heißt es, Amen, Amen. Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, wie ich sie getan habe und noch größere als diese. Was sind das für Dimensionen? Möchten wir das? Ich bin mir nicht immer ganz sicher, was das bedeutet für unser Leben. Aber versteht ihr den Zusammenhang? Deine vollkommene Herrschaft in meinem Leben, dein vollkommener Wille in meinem Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Wie ist das möglich, dass du dieselben Dinge wirken kannst wie Jesus? Es ist möglich, nicht weil ich es kann, sondern weil er es in mir und durch mich tun kann und tun will. Schlagen wir 2. Korinther auf, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wenn ihr die Bibel da habt, ist es gut, wenn ihr mal mitlest. Vielleicht ist es ein Vers, den ihr später auch nochmals lesen möchtet. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Einige der Gemeinde kennen diesen Vers schon, weil ich ihn schon mehr vorgelesen habe. Ja, und die aufschreiben können, schreibt es auf. Also Johannes 14, Vers 12, ganz wichtig. Und jetzt 2. Korinther 3, Vers 18. Folgende Worte stehen hier. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn es wirkt. Hast du die Herrlichkeit Gottes schon gesehen? Mit unverhülltem Angesicht heißt eigentlich, die Geretteten, die Kinder Gottes, die haben keinen Schleier mehr vor ihren Augen. Sie dürfen ihren Gott erkennen. Aber habt ihr euren Vater im Himmel schon mal gesehen? Ich meine jetzt ganz ehrlich, physisch. Habt ihr Jesus schon mal gesehen? Habt ihr schon mal den Heiligen Geist gesehen? Es gibt einen Spiegel, indem wir ihn sehen dürfen, und zwar real, mächtig und herrlich. So wenn du am Morgen, wer stand heute Morgen vor dem Spiegel? Ja, seid ehrlich, komm. Also so brav liege ich jetzt nicht in meinem Bett, dass ich so aussehe, wie ich jetzt aussehe, wenn ich am Morgen aufstehe. So. Wisst ihr, es gibt einen Spiegel, in dem wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen. Wisst ihr, was der Spiegel ist? Gottes Wort. Wenn du in das Wort Gottes hineinschaust, dann siehst du die Herrlichkeit Gottes. Dann siehst du seine Größe. Dann siehst du seine Schönheit. Gell, Eva? Halleluja. Darum strahlst du so, weil du die Herrlichkeit Gottes widerspiegelst, weil du gerne in dem Wort Gottes liest und es aufnimmst und das Wort Gottes kraftvoll und wirksam wird in deinem und meinem Leben und eben diese Schönheit bewirkt, die man selbst nicht machen kann. Wir können uns schon herrichten, oder? Aber es ist eine innere Schönheit, die aus uns herausstrahlt. Und die kann nur das Wort Gottes und der Geist Gottes schenken. Und sie verwandeln uns mehr und mehr in das Bild Jesu. Durch das Wort und durch den Geist. Halleluja. Was für eine Zusage. So wird es Wirklichkeit, dass durch dich geschehen darf, was im Leben Jesus geschah. Und durch sein Leben. Nicht nur in Zeichen und Wunder, sondern im vorbildlichen Lebensstil. Wo die Menschen angezogen sind und merken, die haben etwas, was mir fehlt. Halleluja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wisst ihr, als du dein Leben Jesus anvertraut hast, wurdest du hineingenommen in das Reich Gottes. Heraus aus dem Reich der Finsternis, des Todes und des Teufels, hineinversetzt in dieses wunderbare Reich Gottes, ein unsichtbares Reich, ein übernatürliches Reich, ein ewiges Reich. Und jedes Reich hat seinen König. Und wer ist König von diesem himmlischen Reich? Jesus. Genau. Jesus ist der König dieses wunderbaren Reiches, in das du hineingenommen bist durch die Wiedergeburt deines Lebens. So. Aber im Reich Gottes zu sein, heißt noch lange nicht, dass er die Herrschaft über alle meine Lebensbereiche haben darf. Merkt ihr was? stehen wir nicht in der Gefahr, dass wir oft versuchen, Gott in unseren Gebeten, in unsere Pläne, in unseren Willen, in unsere Absichten hineinzubeten, statt dass es Gott gelingt, uns in seine Pläne und seine Absichten und in seinen Willen hineinzuziehen? Versteht ihr? Im Reich Gottes zu sein heißt noch lange nicht, dass er die Herrschaft über alle meine Lebensbereiche hat. Und genau um das geht es eigentlich. Ich möchte zwei Beispiele aus der Bibel bringen, um euch das zu illustrieren. Die erste Bibelstelle lesen wir in Matthäus 6, Vers 33. Eine sehr bekannte Bibelstelle. Matthäus 6, Vers 33. Wer weiß ungefähr, was dort geschrieben steht? Ja, genau. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzufallen. Reich Gottes steht dort eigentlich für die Herrschaft Gottes. Also trachtet zuerst danach, dass Gott in eurem Leben Herr sein darf. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich weiß, das ist ein Prozess, das geschieht selten von einem Moment auf den anderen, dass er total Herr sein kann über alle Lebensbereiche. Wir werden es gleich bei diesem Text merken. Und Gerechtigkeit steht hier eigentlich für ein Leben nach dem Willen Gottes. Also trachte zuerst danach, dass er die Herrschaft in deinem Leben haben kann und dass du seinen Willen lebst. Okay. Und was ist die Folge? So wird euch all dies hinzufallen. Okay. Jetzt ist das aber ein Vers aus einem ganzen Kontext, aus einem ganzen Zusammenhang. Und wenn wir diesen ganzen Abschnitt lesen, geht es dort um eine Sache, die euch sehr bekannt ist. Nämlich um das Sorgen. Oder um eben das Nicht-Sorgen. Verstehen wir? Könnt ihr mit eurem Sorgen eurem Leben nur eine Stunde hinzufügen oder verlängern? Seht doch die Blumen an. Seht die Spatzen, die auf meinem Boden die Würmer fressen. Die meine Kirschen holen. Die nicht, gell, weil es gehört ja alles dem Herrn. Aber sie sind manchmal doch lästig. Aber morgen früh, da sind sie lieb. Da holen sie uns ab aus dem Bett mit einem wunderbaren Lobgesang. Und jetzt sagt der Herr in diesem Text, ihr Kleingläubigen, sorge ich nicht viel mehr um euch, da ihr meine Kinder seid. Warum sorgt ihr euch? Kennt ihr das Sorgen? Wenn einem plötzlich so eine Sorge überfällt, wortwörtlich überfallen. Also wenn ich mich mal sorge, dann meistens in der Nacht. Peng, da wachst du auf, noch im Halbschlaf und irgendetwas kommt und kommt das hoffentlich gut, mein Gott. Ich meine, wenn dich das Sorgen zum Gebet bewegt, dann geht's ja noch. Aber diese Kraft, dich in Sorgen hineinzuziehen oder dann sogar in Ängste, in Zweifel, dass du sie kaum mehr losbringst. Kennt ihr das? Wow. Was sagt schon Jesus? Was sollen wir mit den Sorgen machen? Auf ihn werfen. Nicht umsonst sagt er werfen, oder? Ich habe hier wieder mal so ein Rucksack mitgenommen. Also, wenn du diesen Rucksack trägst, dann kannst du dir vorstellen, wie es den schwangeren Frauen geht im 9. Monat. Da bist du froh, wenn du das Kind zur Welt bringen kannst. Ich rede davon, weil unsere Schwiegertochter vor einem Monat unseren Aaron zur Welt gebracht hat. Aber eben, diese Sorgen, das kann so ein Rucksack sein. Und wie wunderbar. Ja, da willst du mal tragen. Da sind ein paar Steine drin, du. Ich habe schon ein paar schwere ausgesucht, zum Zeigen. Gut, aber wie wunderbar, wenn ich das loswerde und ans Kreuz schmeißen kann. Ist das einfach? Nein. Nein, das ist manchmal gar nicht so einfach. Da entsteht ein Kampf. Aber wie kann ich siegreich sein in diesem Kampf? Indem ich es einfach laufen lasse? Oder indem ich den Kampf aufnehme? Denn wir haben zwei Helfer bekommen, die uns helfen können, frei zu werden von Sorgen, von Ängsten, von Zweifel. Zwei Helfer. Ich spreche wieder vom Spiegel, vom Wort Gottes. Dass ich beginne, das Wort Gottes in mir aufzunehmen. Dass ich beginne, die Verheißungen Gottes in mir aufzunehmen. Roswitha hat da eine gute Lösung. Sie singt es. Ja, durch Lieder können wir wirklich Wort Gottes proklamieren und sie helfen uns wirklich freizukommen von diesen Kräften, die da in unser Leben einwirken wollen. Da proklamieren wir durch Lieder, ich erlebe das so oft, mitten in der Nacht, dass ein Lied aus mir herauskommt, manchmal uralte Lieder, die wir vor 30 Jahren gesungen haben, aus dem sogenannten Pfingstjubel. Das ist so ein dicker Schunken. Da hat kein Lied unter 7 Strophen. Ein bisschen mehr. Okay. Aber das sind so tiefe Worte da drin, der Wahrheit. Also das Wort Gottes ist uns ein Helfer. Und der zweite Helfer ist der Heilige Geist. Wenn ihr wieder mal in so einer Situation seid, dann testet es aus. Herr, ich bringe dir meine Sorge, weil du sagst, du bist treu und du hilfst und du veränderst, weil durch mein Sorgen kann ich es nicht. Und nicht einmal durch meine eigene Fähigkeit kann ich Dinge verändern, die nur Gott verändern kann. Wisst ihr, in dem Moment, wo ihr euch entscheidet, eure Sorgen ihm zu geben, da unterordnet ihr euch unter seinen Willen. Denn er will, dass du die Sorgen auf ihn legst. Und nicht nur, dass du dich unter seinen Willen unterordnest, sondern unter seine Herrschaft. Damit tust du zwei Dinge. Erstens, du ehrst Gott, indem du sagst, Gott, ich vertraue dir. Du ehrst ihn. Und zweitens, du öffnest ihm die Tür, dass er jetzt eingreifen kann. Verstehst du? Solange ich mich sorge und das Ding an mir halte, kann er nicht eingreifen. In dem Moment, wo du es ihm anvertraust, beginnt er einzugreifen. Auch wenn wir es nicht gleich sofort sehen, gell, Ruth? Aber wir halten im Glauben fest. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden in Jesu Namen. Also wenn ihr nächste Woche, vielleicht bist du sogar heute Morgen da und hast eine Sorge auf deinem Herzen. Versteht ihr ein bisschen? Ein bisschen. Sonst, ihr dürft schon übersetzen. Weil das sind manchmal ganz wichtige Dinge, die gerade in jungen Leben, wo man so leicht durchs Leben geht, gell? Und dann kommen die ersten Probleme und merkt, boah, ich habe es nicht gelernt, Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Nein, wir lesen noch eine Bibelstelle, die ist mir ganz wichtig. Aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6. Hey, ihr müsst euch diese Bibelstelle hineinziehen. Die ist echt. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. beugt euch unter die wunderbare Hand Gottes. Die Hand Gottes ist nicht eine Last und ein Gewicht, die euch niederdrückt. Es ist eine segnende Hand. Es ist eine tragende Hand. Es ist eine führende Hand, eine helfende Hand, eine unterstützende Hand. So wunderbar. Und jetzt zum zweiten und zum letzten Punkt. Wir lesen aus dem Römerbrief Kapitel 14, die Verse 17 und 18. Aus dem Römerbrief Kapitel 14, auch ein bekannter Text, Römer 14, 17 bis 18. Was ist der Römerbrief für ein Brief? Wow. Gary Keller hat ihn ja wöchentlich immer wieder auf Griechisch vorgelesen, gerade in der Zeit, wo er nichts mehr machen konnte. Es war für ihn so ein unbeschreiblicher Schatz. Römer 14, 17 bis 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und jetzt Vers 18. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen angesehen. Auch dieser Vers ist aus einem Zusammenhang herausgenommen. Und auch in diesem Zusammenhang will Paulus uns etwas ganz Wichtiges sagen. Wenn du diesen Text liest, dann geht es zuerst um Rücksichtsnahme. Denn damals in der Gemeinde in Rom gab es Heidenchristen und Judenchristen. Paulus war sehr ein Mann Gottes, der versuchte, diese zwei Gruppierungen zusammenzubringen. Weil die Judenchristen kamen ja aus dem Gesetz. Und die Heidenchristen hatten keine Ahnung vom Gesetz. Und so gab es auch in den Gemeinden immer wieder mal Spannungen, gerade wenn es um das Essen ging. Weil die Judenchristen standen in der Gefahr, dass sie plötzlich wieder kippten in das Gesetz hinein und jetzt eben gewisse Essensvorschriften einhielten. Und wenn jetzt du dich an diese Essensvorschriften hältst und ich nicht, dann kannst du Anstoß dran nehmen, oder? Du jetzt nicht, ja. So, wenn ich mit einem Alkoholiker am Tisch sitze oder der mal Alkoholiker war, dann nehme ich doch Rücksicht und trinke vor ihm nicht noch einen Wein und einen Schnaps oder ein Bier oder Alkohol. So, das will Paulus ein bisschen beibringen in der Gemeinde. Jesus, nehmt doch Rücksicht aufeinander in diesem Bereich. Aber jetzt geht es um etwas viel Tieferes. Denn Reich Gottes ist nicht nur Essen und Trinken. Paulus wollte hier eigentlich sagen, ihr lieben Judenchristen, warum begebt ihr euch wieder unter das Gesetz, wo ihr doch unter der Gnade Jesu Christi gelebt habt? Denn aus Gnade, durch Glauben, seid ihr gerecht geworden, nicht durch eure Werke. Und jetzt beginnt er wieder mit diesen Essensvorschriften, damit ihr noch heiliger erscheint und gerechter erscheint als die Judenchristen, die das nicht kennen. Könnt ihr ein bisschen nachfolgen? So als wenn die Gerechtigkeit Gottes nicht ausreichen würde, ja, wir halten uns noch an die Essensvorschriften, also sind wir heiliger und gerechter vor Gott. Das macht noch mehr einen Eindruck auf Gott. Und jetzt nehmen wir dieses Beispiel hinein in unsere Zeit, in unsere Gemeinden. Da gibt es ein Gotteskind, das sagt, boah, ich bete viel länger als diese da. Und ich habe die besseren Sätze als der da. Puh, du. Und ich lege mehr in den Opfertopf als der. Der hat nur so einen orange-roten hineingelegt, ich einen grünen. Und ich habe die besseren Gaben. Ich kann Klavier spielen, Schlagzeug spielen, Trompete spielen. Und der Willi kann nur Flöte. Was ist denn das? Und ich tue viel mehr in der Gemeinde wie die anderen. Merkt ihr was? Was schleicht sich da ein im Herzen, Was kann sich da einschleichen im Herzen der Kinder Gottes? Was ist das? Hochmut, Stolz. Und was sagt die Bibel da? Gott widersteht dem Hochmütigen und gibt dem Demütigen Gnade. Von dem, was ich aufgezählt habe, kann vieles recht und gut sein, aber umsonst habe ich es empfangen, umsonst gebe ich es weiter. Dass ich nicht in der Gefahr stehe, mich über andere zu erheben, versteht ihr, in einer stolzen Haltung. Nein, bleibt unter der Gnade Gottes, denn umsonst habe ich es empfangen. Aus Gnade durch den Glauben, dass wir unter dieser Gnade Gottes bleiben, in allen unseren Lebensbereichen. Das ist immer wieder eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. So, und jetzt machen wir ein Spiel. Jetzt bin ich gespannt, ob ihr die Prüfung besteht. Gut. Ich muss es kurz herrichten. Dürfen wir den Stuhl noch haben? Kannst du ihn gleich hier anstellen, mit den Lehnen, also Achtungsglas. So, schaut gut zu. Daniel, ist es möglich, dass wir etwas Musik haben können? So, ich brauche dich, Walter. Kannst du mal hier, Andreas, dich und Job, könnte ich dich noch haben? Genau. Okay. Nein, aufstehen, nicht sitzen. Und David noch, den David nehme ich auch noch. Ihr merkt schon, wir haben 3 Stühle und 4 Männer. Also mich nicht gezählt. Nein, aufstehen. Ich gehe jetzt auch ein bisschen in die Höhe. Okay, wir brauchen so, Daniel, dass du für einen kurzen Moment Musik laufen lässt. Und während die Musik läuft, laut hörbar, müssen sie sich drehen um diese Stühle. Okay? Und dann stellt die Musik ab und dann soll jeder versuchen, einen Stuhl zu ergattern. Und ihr merkt schon, einer wird keinen Stuhl bekommen. Der wird halt eben ausscheiden. Also verprügelt euch nicht, gell? Das ist nur ein Spiel. Ich habe versucht, so ein bisschen gleich starke Leute zu nehmen hier vorne. Genau. Okay. Verstehst du es da, Dani? Gell? Also, solange die Musik spielt, laufen sie um diese Stühle. Immer im gleichen, ja, gegen Uhrzeigersinn. Laufen so rum. Gegen den Uhrzeigersinn. Jawohl. Laufen, alle müssen laufen. Kannst du Musik noch ein bisschen lauter machen? So. Nein. Und jetzt müsst ihr ganz stille sein, weil sie müssen sich jetzt konzentrieren. Wenn die Musik abstellt, müssen sie auf einen Stuhl sitzen. Oh! Es tut mir leid, Job, aber es gibt eine zweite Chance. Du hast hier 4 Stühle, die darfst du jetzt. Gut, jetzt nehmen wir einen Stuhl weg. Jawohl. Jetzt sind 2 Stühle und 3 Männer. Die Musik spielt. Der Walter blockiert. Ihr bekommt einen zünftigen Applaus, gell? Jawohl. So, jetzt haben wir noch einen Stuhl und 2 Männer. Also es wird immer interessanter, gell? Also, warte noch. Das ist jetzt Andreas. Es gibt einen Stuhl. Das ist Andreas. Kennt ihr? Andreas, alle verstanden? Das ist Jesus. Das ist jetzt Jesus. Also die Musik des Lebens spielt wieder. Wer bekommt wohl den Stuhl? Halleluja! So, und jetzt. Also, wenn jetzt Andreas sagt zu Jesus, und das ist genau das, was ich sagen möchte durch diesen Teil der Predigt, haltet euch unter der Hand Gottes. Wer sitzt auf dem Stuhl unseres Lebens? Kennt ihr das? Jesus oder ich? Und ich finde das schön, Andreas, wie du ihn an der Hand genommen hast, um ihm zu signalisieren, ich möchte, dass du, Jesus, und jetzt könnt ihr vielleicht noch wechseln, dass Jesus auf dem Stuhl sitzen darf. Ich glaube, das bleibt uns in Erinnerung für immer und ewig. Aber wie können wir jetzt wissen, ob Jesus auf meinem Stuhl sitzt oder ich auf dem Stuhl sitze? Das ist ja manchmal auch nicht so einfach. Demut, ja. Demut ist eigentlich das, dass du ihn einlädst und sagst, Jesus, sitzt du auf meinem Lebensstuhl? Egal welche Situation du erlebst, du kannst vielleicht dich fragen, wie würde Jesus jetzt handeln? Wie würde Jesus in so einer Situation denken? Wie würde Jesus in so einer Situation sprechen? Versteht ihr? Wir haben ja in den Spiegel hineingeschaut, dem Wort Gottes. Wir kennen Jesus schon ein wenig. Und wir wissen oft sehr gut, wie Jesus handeln würde, wie Jesus reden würde, wie Jesus denken würde, wie Jesus fühlen würde. Unter dem dürfen wir prüfen, sitzt Jesus auf meinem Lebensstuhl oder sitze ich auf meinem Lebensstuhl? Ihr habt das wunderbar gemacht. Herzlichen Applaus. Ja, was nehmt ihr mit aus dieser Predigt? Was nehmt ihr mit? Jawohl, dass Jesus auf meinem Lebensstuhl sitzen soll. Ich will mich nicht mehr aus dieser Haltung der Demut herausnehmen. Wisst ihr, vor Gott demütig zu sein, heißt eigentlich, dass ich mich unter seine Hand unterordne, unter seinen Willen, dass seine Herrschaft in meinem Leben offenbar werden kann. Und dann können die Dinge geschehen, die Gott eigentlich durch uns tun möchte, wo wir ihm den Vorrang geben. Wo wir erkennen, sein Wille ist doch der Beste, oder? Und seine Gedanken und seine Pläne über unserem Leben sind doch die Besten. Aber es ist eben dieser Kampf wie mit den Sorgen. Abgeben. Ist auch schnell gesagt, ich werfe sie weg, ans Kreuz. Aber dieses Spannungsfeld, gerade wenn es auch um mein persönliches Leben geht, vielleicht um meine Gesundheit, wenn es dich selbst betrifft, wenn du auf dem Bett liegst und die da mit der Nadel kommen, ja, wo stechen die hin? Okay. Also nimm zwei Dinge mit heute Morgen. Werf das Sorgen auf den Herrn und sei siegreich darin. Und zweitens, begebt euch nicht mehr unter der Gnade Gottes hervor. Versucht es nicht wieder selbst zu machen. Übt euch, lasst uns, ich zähle mich dazu, lasst uns darin üben, dass Jesus auf dem Stuhl des Lebens sitzen kann. Wie weiß ich das, dass er auf dem Stuhl sitzt? Indem ich mich immer wieder frage, Herr Jesus, wie würdest du jetzt handeln? Jesus, was sagt dein Wort dazu? Was würdest du jetzt denken, wenn dich jemand blöd anrempelt? Wie würdest du jetzt reden, wenn man dich blöd anspricht? Und dann weiß ich, oh Herr, ich würde so. Aber ich möchte, dass du auf dem Stuhl sitzt. Und du sagst, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie ich selbst. Halleluja. Vater, wir preisen dich für diesen heutigen Morgen, für die Stunde deiner Gegenwart. Und ich weiß, Vater, dass du mit uns gehst, dass du alle Tage bei uns bist, bis ans Ende der Zeit. Und ich bin so etwas von überzeugt, Herr, dass wir heute Morgen einen Schatz mitnehmen dürfen, der so viel größer ist, als dass wir uns das je verstehen können. Aber wir dürfen da hineinwachsen. Ja, Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, in meinem Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie, in unseren Dörfern, in unseren Ländern, in unseren Nationen. Aber es beginnt bei mir, Vater. Ich preise dich, Vater, dass du heute Morgen Menschen frei machst von Sorgen, von Ängsten und von Zweifeln. Ich bin so froh, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, als diese wunderbare Hilfe. Und dass du uns deinen Geist gegeben hast, als diesen wunderbaren Helfer, die wir zu jeder Zeit um Hilfe rufen dürfen. Und ich weiß, die Kraft des Wortes Gottes, die in uns wirksam wird, wie das Schwert des Geistes, bewirkt das, wozu das Wort Gottes gegeben wurde, in meinem Leben, in meinen Umständen. Halleluja! Ich preise dich, Herr. Herr, schenk uns diese Gnade, dass wir uns nicht mehr von deiner Gnade entfernen. Herr, dass wir uns nicht mehr unter deiner Hand hervorbegeben und freiwillig werden für den Teufel. Herr, hilf uns durch dein Wort und durch deinen Geist, dass wir uns nicht mehr auf den Lebensstuhl unseres Lebens setzen, sondern dass du, Jesus, drauf sitzen kannst. Vater, ich preise dich, dass dein Reich und dein Wille wie im Himmel, so auch auf Erden heute Morgen hier geschehen ist. Ich preise dich, dass jedes heute Morgen mit diesem Schatz nach Hause gehen darf und dass es zunimmt und wächst. Und du in all dem verherrlicht wirst, Jesus, indem du in unserem Leben zunimmst und wir abnehmen. Ich rühme deinen Namen, Jesus, über jeder einzelnen Person, die heute Morgen hier ist. Und ganz besonders über den Gästen. Herr Jesus, dass sie mit deinem vollen Maß an Segen nach Hause gehen dürfen. In ihre Gemeinden, an ihre Orte. Und dass sie dort erleben dürfen, wie sich die Kraft vom Himmel multipliziert. Und wie Menschen gerettet werden. Und wie Menschen frei werden. Wie Menschen geheilt werden. Durch deine unendliche Gnade, Herr. Wir preisen dich und wir beten dich an für deine wunderbare Gegenwart. Und ich danke dir, dass diese Gegenwart mit uns geht. Und ich segne nochmals ganz besonders dich, David, im Namen Jesus. Das Feuer des Heiligen Geistes soll auf dir sein und die Taube des Heiligen Geistes soll über dir sein. Es soll das Feuer Gottes dich begleiten und dich zu Diensten befähigen, wie du es noch nie erlebt hast. Aber auch die Taube des Heiligen Geistes, diese Sanftmut Gottes, die du in ganz bestimmten Situationen auch brauchst, dass diese Ruhe in dir regiert, dieser Friede Gottes, und dass eine unbeschreibliche Kraft durch dein Leben und durch deinen Dienst, deinen Beruf fließt. Und wir wollen glauben, Herr, dass noch viele Kinder durch seinen Dienst nicht nur gesegnet werden, sondern gesund werden. Wir preisen dich und wir beten dich an. Und wir sprechen eure ganzen Vorhaben unter die Herrschaft Gottes, unter den Willen Gottes hinein. Vater, dass du alles weghältst, was nicht von dir kommt, und alles schenkst, was von dir kommt. Dass diese Führung von dir so mächtig offenbar ist in ihrem Leben und ihrer Familie, dass sie dich ehren und verherrlichen. Halleluja. Preis sei dir, Jesus. Wollen wir doch miteinander aufstehen und mit diesem Aufstehen noch einmal signalisieren: Gott, wir lassen die Sorgen nicht mehr zu, wir werfen sie auf dich, und die Wahrheit soll in unserem Leben regieren, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du uns helfen kannst in allen Umständen, dass du auch unser Versorger bist, Herr, dass du immer noch der Treue und derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch die Hände gebt, wenn ihr diese Freiheit habt. Versuchen wir irgendwie einen Zusammenschluss zu machen von Vorderreihe zu hinteren Reihe, so irgendwie, dass wir es zusammenbringen, dass wir eine Einheit demonstrieren, wie es irgendwie geht. Halleluja. Genau. Irgendwie bringen wir es schon zusammen. Praise the Lord. Jawohl. Halleluja. Herr, und ich danke dir, dass du ganz besonders auch Bruno segnest, dass eine wunderbare, erneuernde, erfrischende, heilende Kraft und Salbung sein Leben durchflutet in Jesu Namen. Herr, unsere Freude ist groß über jeden Einzelnen, der zurückfindet zu dir. Wir ehren dich und wir beten dich an, Herr, und danke, dass du uns gesegnet hast und dass wir diesen Segen gerade durch dieses Händehalten weitergeben dürfen, Herr. Und dass es weitergeht, auch wenn wir nach Hause gehen, dass wir die Menschen segnen dürfen, denen wir uns begegnen, Herr, mit all dem, was du uns geschenkt hast. Wir ehren dich und beten dich an. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig in Jesu Namen. Amen. 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 Wow, das war ein Amen. Preis dem Herrn.